Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler, willkommen. Weiße Wand im Kanzleramt. In unserer Reihe Welche Kunst könnte an die Stelle treten, an der ein Gemälde von Emil Nolde hing, gibt es heute ideenreiche Vorschläge der Stuttgarter Museumsdirektorin. Eine Walt Whitman-Ausstellung in New York und eine Fotofilmausstellung in Frankfurt interessieren uns noch. Ebenso ein Fest des modernen Tanzes in Düsseldorf. Zuerst aber Sprechbühne. Zum Abschluss der Berliner Autorentheatertage gab es die lange Nacht der Autorinnen. Drei Jurorinnen haben dafür aus 113 Einsendungen drei Stücke ausgewählt von Frauen. Und das geht dann so. Juryvorsitzende Esther Bold liest alles, macht eine Vorauswahl von 16 Stücken für die beiden Kolleginnen. Daraus wählen sie dann gemeinsam drei Gewinner aus. Und die Gewinnerstücke werden vom Deutschen Theater Berlin, dem Schauspielhaus Graz und dem Theater Neumarkt in Zürich uraufgeführt und bleiben dann auch im Spielplan. Und wie das Ganze diesmal war, ausging und was sie davon hält, sagt uns Barbara Behrendt.
Vier schwarze Spinnen hängen im Netz aus Seilen, das sich quer über die Bühne zieht. Eine fällt durch die weiten Maschen auf den Boden und wird nicht mehr nach oben gelassen. Schreit sie die Aufführung über, während die anderen herumschwadronieren.
Und daher bist du ein Spektrum.
Ach so, daher ist sie ein Spektrum.
Ich bin ein Spektrum und kein Germknödel. Wie fühlt sich das an, ein Spektrum zu sein? Gut.
Ruhig Blut heißt das erste Theaterstück der jungen Dramatikerin Eleonore Kühn-Bilasi, das in Kooperation mit dem Schauspielhaus Graz uraufgeführt wurde. Das metaphorische Geraune über die zerbröckelnde Welt hatte zumindest im Text eine charmante Ausgangssituation. Drei Frauen sitzen auf Plastikstühlen am Bordstein und sehen zu, wie sich der Boden vor ihnen auftut. Sie wollen die Löcher stopfen, doch der Asphalt wehrt sich. Dass die Regisseurin Clara Weide die Straße gegen ein Spinnennetz tauscht, ist optisch reizvoll, lässt das Stück aber weiter ins Ungefähre abdriften. Mehr als Diskurspalaver bleibt nicht hängen. Ähnlich unkonkret geht es zu in Lisa Danulats Collage Entschuldigung, die von Wiederholungen und Zwischenblenden lebt. Danulat schneidet zwei Frauenbiografien ineinander. Eine Frau vereinsamt in ihrer Familie und beschließt, ins Wasser zu gehen.
Ich habe mich am heutigen Tag dazu entschieden, mein Leben vorzeitig zu beenden. Ich werde ertrinken. Ich bitte jeden, der mich kannte, um Entschuldigung.
Die andere hat aus Eifersucht die Familie ihres schwedischen Ex-Liebhabers erschlagen. Ein realer Mordfall, der 2008 durch die Gazetten ging.
Ich werde beschuldigt, zwei Kinder in deren Zuhause ermordet und die Mutter der Kinder schwer verletzt zu haben. Ich werde verurteilt, obwohl keine Spuren, keine Fingerabdrücke und kein DNA am Tatort gefunden werden.
Die Recherchen wirken beliebig, die Einsichten banal. Und doch hätte man in den Schwebezuständen zwischen Leben und Tod durchaus Emotionen aufrufen können. Peter Kastenmüller vom Zürcher Neumarkttheater aber walzt das Stück wie mit dem Bulldozer platt. Ein verulgtes Märchen mit ausgestopften Tieren, schrillenden Telefonen und einer Oma auf Skistöcken. Die Verbindung der Frauen bleibt schon im Stück vage. Die Regie zersplittert vollends die Zusammenhänge. Texte, mit denen man selbst gemeint sei, die sich für ein breites Publikum öffnen, sind das definitiv nicht. Dabei hatte die Juryvorsitzende Esther Bold genau darauf den Fokus gerichtet, wie sie in der Eröffnungsrede sagte. Immerhin, im dritten Stück, Zu unseren Füßen, das Gold aus dem Boden verschwunden, beschreibt Svea-Lena Kutschke eine konkrete gesellschaftliche Situation. Fünf Bewohner eines Berliner Mietshauses breiten in Monologen ihre Projektionen über den sechsten Mieter aus, einen syrischen Geflüchteten. Die Autorin hat, das merkt man, bisher nur Prosa geschrieben. Dialoge, Szenen fehlen. Andra Stümmeteur setzt in der Box des Deutschen Theaters geschickt auf Intimität und starke Schauspieler. Nur 30 Zuschauer sitzen im Stuhlkreis auf der Bühne. Wie in einer Gruppentherapie formuliert jeder Spieler seine Gedanken. Jörg Poser als geschmerzter Trinker hat einen traurigen Humor.
Der Junge steht schon wieder im Hof und schaut zu mir rüber. Ich schau einmal zurück, da winkt der gleich. Das geht echt zu weit.
Dümmeteur, immerhin gelingt damit eine alltagsnahe und zugleich poetische Erzählung. Und doch mag man gar nicht glauben, dass diese drei Texte die beste Ausbeute aus einem Jahrgang mit 113 Einsendungen sein sollen. Die Juryvorsitzende, die als einzige alle Bewerbungen geprüft hat, hat offenbar nur Stücke ausgesucht, in deren gängigen Diskursen sie sich und ihre Generation wiederfinden kann. Womöglich wurden dabei aber substanziellere, widerständigere Perspektiven gar nicht berücksichtigt. Sonst müsste man sich tatsächlich Sorgen machen um die neuere Dramatik.
Fürchtet Barbara Behrendt, die berichtete von den Autoren Theatertagen. Eine Untersuchung bewegter Bilder von Film und Fotografie kündigt die Kunstsammlung der DZ-Bank in Frankfurt an. Und das Geldinstitut hat eine der größten Fotografiesammlungen mit mehreren tausend Werken von mehreren hundert Künstlern und kann daraus Themenausstellungen komponieren. Die Liste der ausgestellten Namen ist eindrucksvoll, von Cindy Sherman über Tacita Dean sind teils klein, aber auch sehr großformatige Werke dabei. Durchaus manchmal ein bisschen spooky, Christiane Vielhaber, hat es auf mich gewirkt, wie fotografische Werke von Alfred Hitchcock. Ist diese Assoziation von mir an den Haaren herbeigezogen oder würden Sie zustimmen?
Nein, im Gegensatz zum Film, wo es um bewegte Bilder geht, geht es ja hier um stehende Bilder und man könnte auch sagen Standbilder. Und bei ganz vielen dieser Aufnahmen haben Sie die Assoziation, es sind Standbilder aus dem Film. Sie sehen so eine Szene und dann denken Sie, je nachdem wie alt Sie sind und wie oft Sie in Ihrem Leben im Kino waren, Mensch, das kenne ich doch, das sieht aus. Und wenn Sie jetzt sagen, Hitchcock, da sind Szenen dabei, oder es geht gleich das Kino im Kopf los. Was passiert jetzt? Was war vorher, was kommt dann, wo führt das überhaupt hin? Und sie machen sich, sie entwickeln sich ihre eigenen Geschichten und sie gucken gar nicht mal so sehr drauf auf die fotografische Qualität oder von wem ist das, sondern sie stehen davor und wundern sich. Es sind ganz frühe Arbeiten von der berühmten Cindy Sherman darunter aus der Serie, die erste farbige, die sie gemacht hat. Und da haben wir es zum Beispiel mit Bewegten und mit Standbildern zu tun. Das merken sie erstmal gar nicht. Sie sehen Cindy Sherman, die ja immer in Rollen schlüpft, also auch praktisch wie im Kino. Und im Hintergrund sehen Sie, ja, ein Standbild aus einem Film und sie montiert sich jetzt davor. Es ist also praktisch der Film im Film. Es ist ja beides. Der Film ist ja auch keine Realität, aber sie ist die Realität und jetzt stehen sie davor und es hat so eine doppelte Wirkung von bewegtem Bild und von Standbild. Das ist also ganz, ganz merkwürdig, ganz eigenartig. Dann haben sie aber so eine Serie von Tracy Moffat, die sich mit dem Outback beschäftigt. Outback ist das australische Niemandsland, was nicht fruchtbar ist und wo gar nichts mehr passiert. Und sie hat sich immer mit dem Genozid ihres Heimatlandes befasst und man weiß, dass dann eingeborenen Kinder an weiße, reiche oder noch nicht mal so reiche Frauen verkauft werden oder Familien. Und sie sehen eine Serie von 25 Fotos, manche wirken vergilbt, dann denken sie, gehören die überhaupt dazu, ist das lesbar? Und ich habe mich extra erkundigt, kann man die hängen, wie man will, das kann man natürlich nicht. Es scheint sehr beliebig und dann sehen sie im Hintergrund mal Nonnen, aha.
So. Die sich einem Haus nähern, in dem Haus ist eine Frau, die ihr Baby hält, nicht wahr?
Zum Beispiel. Ja, und jetzt ist das die Frau, die das Kind eigentlich holt. Und so, was Sie jetzt sagen, so stehen Sie bei diesen ganzen Sachen davor und sagen, was hat das damit zu tun? Dann sehen Sie, da balgen sich irgendwelche Jungen in diesem Dreck und in diesem Sand. Und was haben die damit zu tun? Ist das vielleicht die Schwester, um die Sie kämpfen? Ne? So, was ich Ihnen jetzt sehe, das ist alles das, was im Kopf passiert. Es ist wirklich unglaublich. Aber dann, das hat auch was mit Alter zu tun, es sind 40 Aufnahmen von Piotr Oklanski. Wahnsinnig toll, sie stehen davor und dann sehe ich, ach, das ist David Niven, das ist Hardy Krüger, das ist Yul Brynner. Alles Nazis in Nazi-Uniform und so. Und wenn sie es mit jungen Kuratoren zu tun haben und dann hören sie plötzlich, ich habe neulich mal gesehen, dass Marlon Brando mal gut aussah, da habe ich gedacht, oh je, Mini, der sah mal wirklich toll aus. Aber jetzt, der Schrecken der Nazi-Zeit kommt gar nicht rüber, sondern sie denken, wer ist das nochmal, wie hieß nochmal der Film mit den bösen Nazis oder war das dann... gibt es natürlich auch Persiflagen auf die Nazis, ne? So aus den englischen witzigen Filmen. Wie ist das jetzt eigentlich gemeint? Da vergeht ihnen der Schrecken, aber die hängen neben diesen Aufnahmen von Tracy Moffat und da wird ihnen schon ganz komisch.
Das heißt, das einzelne Bild löst gleich einen ganzen Film in einem aus. Von so hoher Qualität sind die gezeichneten Werke.
Ja, dann eins will ich noch ganz besonders hervorheben. Es ist ein bewegtes Bild. Es ist eine Arbeit von Marie Jo Lafontaine, die belgische Künstlerin, und die bekam 96 den Auftrag, als die DZ-Bank was für ihr Foyer suchte. Und dann ist sie durch das Haus gegangen und dann hat sie unten gesehen, so wo immer der Aufzug kommt. Und wenn die Tür vom Aufzug aufgeht, dann macht sie und das pfeift und das pfeift. Das sollte natürlich gar nicht sein, es war ein Planungsfehler. Und dann hat sie gedacht, wie gehe ich da jetzt mit um und mit dieser Umfeld? Dann hat sie eine Arbeit gemacht. Sie sitzen da jetzt unter einem Klangkörper und von oben hören sie jetzt dieses Pfeifen, mal leiser, mal lauter. Und sie schauen auf ein Tondo und dann sehen sie, dass die Fotografie eben ganz viel mit Malerei zu tun hat. Also auf ein Rundbild und auf diesem Tondo bewegen sich Wolken. Also nicht das Bild bewegt sich, sondern die Wolken bewegen sich. Und dann wird es mal dramatischer und mal weniger dramatisch. Und dann fangen sie auch an, über die Umwelt nachzudenken und denken, was ist jetzt mit diesem Klimawandel? Und diese Arbeit hat so einen ganz tollen Titel, Berauscht von Ewigkeit, vergesse ich die Bedeutungslosigkeit der Welt. Und sie können da wirklich sitzen. Diese Arbeit dauert 6 Stunden und dann fängt sie wieder von vorne an. Auch das ist eben ein bewegtes Bild und auch ein bewegendes Bild. Und davon handelt eigentlich diese ganze Ausstellung, dass sie mit unseren Emotionen spielt, mit unseren Erinnerungen und nochmal weniger mit der Qualität, die aber überall 1A ist.
Moving Image, eine Ausstellung der DZ-Bank in Frankfurt, hat eine sehr große Fotografiesammlung, über die uns Christiane Vielhaber Auskunft gab. Und mit einem durchaus poetischen, sehr poetischen Thema machen wir weiter, denn der amerikanische Dichter Walt Whitman wäre 200 Jahre alt geworden. Und aus diesem Grund zeigt die New Yorker Morgan Library eine Ausstellung Walt Whitman, Bard of Democracy. Ob er ein Hölderlin der neuen Welt oder ein Barde der Demokratie war, das können ja Besucher und Leser beurteilen. Aber eins ist gewiss, der meistgepriesene amerikanische Dichter ist er, literarische Rebell und auch geborene Selbstdarsteller. Er kam, wie man so sagt, aus einfachen Verhältnissen, einer Arbeiterfamilie, war zweitältestes von 9 Kindern und weitgehend Autodidakt. Trotz Ruhm hatte er ständig finanzielle Schwierigkeiten. Das soll vorkommen. Er wusste sich durchaus zu inszenieren, vielleicht nicht ganz so theatral wie Franz Liszt, aber durchaus medienwirksam, in Fotografien nämlich. Sascha Werner über eine umfangreiche Ausstellung.
Der Stich auf der Innenseite des Buches zeigt einen jungen, breitschultrigen Mann in offenem Hemd und Arbeiterhosen, den weichen Hut schief auf dem Kopf, den Blick herausfordernd auf den Betrachter gerichtet. Kurator Ted Widmer.
The image that he launched his career with is one of the most amazing aspects of his first book, Leaves of Grass.
Mit dem Bild und dem Buch lancierte Walt Whitman 1855 seine Karriere. Sowie die 12 Gedichte in dieser Erstausgabe von Grashalme bis zu Whitmans Tod 1892 auf über 400 anwuchsen, so verbreitete sich der Ruhm des Autors.
The way he looked resembled the way he wrote. He liked to look informal.
Er pflegte sich so ungezwungen zu präsentieren, wie er schrieb. Denn als Meister der Selbstdarstellung wusste Whitman, wie man einen persönlichen Stil kultiviert. In der Morgan Library illustrieren zahlreiche Aufnahmen, wie er sich vom jungen Rebellen zum bärtigen Großvater der Nation wandelte, vom Rebellen zum alten Weisen und Hüter der Erinnerungen seines Volkes. Doch ob verwegen oder als Weihnachtsmann, an einer Überzeugung hielt Whitman zeitlebens fest.
Anyone can think important thoughts, poetic thoughts.
In jedem steckt ein großer dichterischer Geist und jeder hat das Recht, seine Gedanken auszudrücken, unabhängig von Klasse, Herkunft und Geschlecht. Für Whitman bildete dieses Recht die Grundlage der Demokratie. Lange bevor von Diversität und Inklusion die Rede war, verfocht Whitman Toleranz und gesellschaftliche Vielfalt. Die New Yorker Ausstellung präsentiert zeitgenössische Ansichten von Manhattan und Brooklyn, wo Walt Whitman aufwuchs und sein Einkommen als Schriftsteller, Schreiner, Lehrer und Journalist bestritt, bevor er Grashalme veröffentlichte, zunächst im Selbstverlag. Zu sehen sind Notizbücher mit frühen Entwürfen in Whitmans schlanker Schrift, die Grashalmen ganz ähnlich nach oben und unten ausschlägt. deutlich wird, wie eng Whitmans Apotheose des gemeinen Mannes mit seinem Individualismus verbunden war. Er sublimierte das Ich und blieb durchaus praktisch dabei. An American Poet at Last, endlich ein amerikanischer Dichter, titelt ein Artikel, dessen anonymer Autor die erste Ausgabe von Grashalme hymnisch preist. Der Autor war niemand anders als Whitman selber und die positive Selbstrezension eine von vielen, die er verfasste. Ich feiere mich selbst und singe mich selbst, heißt es im Gedicht Gesang von mir selbst. Und das tat Whitman tatsächlich. Allerdings teilten andere die hohe Meinung von seinem Werk. In der Vitrine neben dem betreffenden Zeitungsausschnitt liegt ein Brief von Ralph Waldo Emerson. Der Vater des amerikanischen Transzendentialismus höchst selbst gratuliert Whitman darin zu seinem Buch und bezeichnet es als außergewöhnliches Werk von Witz und Weisheit. Natürlich gab es auch Kritiker. Einmal abgesehen davon, dass sich Whitmans Verse nicht reimten und auch sonst jede Regel der klassischen Dichtung über den Haufen warfen, hatte noch nie jemand so lustvoll und unverblümt den Körper des Menschen und die Natur gefeiert, wo alles sich paart, schwanger ist und es vor phallischen Symbolen wimmelt. Kurator Ted Whitmer.
Ironically, he got in a lot of trouble for what seemed to be his very candid expression of heterosexual attraction.
Whitmans Homosexualität war kein Geheimnis. Doch verübelten ihm puritanische Leser kurioserweise die Darstellung heterosexueller Liebe. Vielleicht, weil sie sich davon selber betroffen fühlten. I contain multitudes. Ich enthalte Vielheiten, lautet eine berühmte Zeile in Grashalme. Diese reichhaltige Ausstellung ermöglicht Besuchern einen Blick darauf.
Sascha Werner berichtete. Spätestens als die Kanzlerin in ihrem Arbeitszimmer, ihrem Amtszimmer, ein Landschaftsgemälde des beliebten deutschen Malers Emil Nolde wegen dessen nationalsozialistischer Sympathien abhängen ließ, da wurde dem Letzten klar, dass es unschuldige Kunst nicht gibt. Seit den 1980er Jahren war das eigentlich bekannt, aber erst die Öffnung der Archive und eine neue Kunsthistorikergeneration fragte genauer nach. Eine weitere Ausstellung im Brücke-Museum unter dem Titel Flucht in die Bilder problematisierte die Rolle der expressionistischen Brücke-Maler. Wie vertragen sich Avantgardismus und Nationalsozialismus, fragten sie. Wie sehr passten sich die anderen an, suchten neue Themen, Sujets und Malweisen. In einer losen Folge fragen wir hier in Kultur heute Kenner der Kunstgeschichte, fragen nach Empfehlungen fürs Kanzleramt. Was soll an die Wand, wenn es Emil Nolde und Karl Schmidt-Rottluff nicht mehr sind? Ulrike Groß ist Kunsthistorikerin, seit fast 10 Jahren Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart. Kurzum, Frau Groß, was empfehlen Sie?
Also ich finde es erstmal sehr, sehr wichtig, dass im Kanzleramt und auch im Büro von Frau Merkel Kunst hängt. Denn wir sind ein Land der Kultur und man sieht es ja gerade in Berlin, dass sehr viele Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt dorthin gekommen sind, um dort unter besseren Bedingungen als teilweise in ihren anderen Ländern eben auch Kunstwerke zu machen. Und ich habe mir da Gedanken gemacht, was man da auswählen könnte. Und ich sitze ja seit einiger Zeit in der Ankaufskommission des Bundes und habe da einfach mal die Bücher durchgeblättert. Und da ist mir eben aufgefallen, dass es sehr viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die sich mit der deutschen Geschichte eben beschäftigen. Also warum nicht eines oder mehrere Kunstwerke auswählen, in dem das Thema Deutschland eine Rolle spielt? Und dann fällt mir noch auf, dass es sehr viele Künstlerinnen gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und deshalb würde ich im Folgenden gerne aus dieser Sammlung des Bundes, das wäre ja auch sehr praktisch, die ist ja eingelagert in der Nähe von Berlin, etwas auszuwählen, was man dort anbringen könnte. Nicht nur Bilder, sondern auch Objekte. Und da bin ich gestoßen auf Rebecca Horn. Eine sehr schöne Arbeit, die Erika heißt. Und die besteht aus einer Schreibmaschine, Metallstäben, einem Elektromotor und einem Timer. Und man muss sich das so vorstellen, es hängt dann eine Schreibmaschine an der Wand, über ihr 4 senkrechte Metallstäbe. Diese tippen in regelmäßigen Zeitabständen auf die Tastatur, aber sehr, sehr leise. Und dieser weibliche Vorname, wonach diese Arbeit benannt worden ist, verweist
auf eine Reiseschreibmaschine, ne?
Genau, auf die gleichnamige Dresdner Schreibmaschinenfirma, die 1910 eben die erste deutsche Reiseschreibmaschine hergestellt hat. Und wenn man dann Erika sich damit auch nochmal beschäftigt, ist ja ein gängiger Frauenname, vor allen Dingen früher sehr beliebt, der aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt mit und das ist jetzt sehr interessant, die allein Mächtige übersetzt werden kann. Das war sich wunderbar. Und diese Art meditative Kommunikation dort an der Wand, also im Grunde ein Altersgerät, das aber inzwischen schon eine gewisse Nostalgie angesetzt hat, in eine so poetische Installation auf der Rückwand zu zeigen, das fände ich ganz wunderbar. Es gibt aber auch noch andere Bilder. Ich darf einfach ein bisschen weitermachen. Ne?
Ja, vor allem interessant ist, dass ihn natürlich eben nicht Baselitz oder Kiefer oder Immendorf oder solche großdeutschen Maler, die einem zum Thema deutsche Geschichte einfallen, sondern eine Frau mit einer ganz anders gearteten Art von Kunst gerade genannt haben. Das ist ja
genau
das Interessante.
Dresdner Schaltmaschinenfirma, die Arbeit ist 1992 entstanden. 1992 auch eine ganz andere, sehr interessante Arbeit von Katharina Sieverding. Deutschland wird deutscher. Also da ist dieser Begriff Deutschland, das Thema Deutschland schon im Titel drin. Man muss sich das so vorstellen, es ist ein metallisches Großformat, es ist ein Foto der Künstlerin zu sehen, das Gesicht umgeben von geworfenen Messern und das hat sie 1993 in Berlin plakatiert und hat damit das damalige politische Klima in der Zeit nach dem Mauerfall gezeigt. Und das ist auch gerade vor der jetzigen Geschichte natürlich interessant, weil es eine unmittelbar politische Aussage besitzt, da 1992 in verschiedenen deutschen Städten neonazistische Anschläge verübt wurden. Und damit hat Katharina Sieverding in Berlin mit diesen Postern daran appelliert, genauer hinzuschauen und wachsam zu sein und offener zu sein. Und das gibt es wirklich als ein wunderbares Großformat mit Metallrahmen, vier Teile, 300 mal 400 Zentimeter, das sieht auch wunderbar aus, auf dieser Rückseite. Tacitadin, weitere Künstlerin, gibt es einen tollen Film, Palast, indem sie den mittlerweile abgerissenen Palast der Republik zeigt. Ein ganz toller Film, in dessen braunen Fensterscheiben sich die untergehende Sonne spiegelt. Oder eine Farbfotografie-Serie mit dem Ostberliner Fernsehturm Alex. Also man könnte das wirklich sehr weit fortsetzen. Ich war überrascht, wie viele Künstlerinnen es gerade eben gibt. Künstler gibt es natürlich auch. Aber die sich mit deutscher Geschichte, mit deutscher Architektur, Nachkriegsarchitektur oder ähnlichen Themen beschäftigt haben.
Kaum zu bremsen, die Direktorin des Stuttgarter Kunstmuseums Ulrike Groß sprudelt vor Ideen, was an die Wand vom Kanzleramt kann. Im Düsseldorfer Opernhaus, und damit machen wir weiter, gab es gestern ein Fest des Modern Dance. Mit Mark Morris, Trisha Brown, Merce Cunningham und Paul Taylor vereint das Ballett am Rhein gleich vier Meister des American Modern und Postmodern Dance in einem 2,5-stündigen Abendprogramm. Entdramatisiert, als normale, ganz ernste Kunstform wurden diese Choreografen zu modernen Klassikern. Aber sehr beschwingt klang der Abend dann mit den Offenbach-Ouvertüren aus dem Jahr 1995 zu Operettenklängen von Jacques Offenbach, schließlich von Paul Taylor aus. Und Wiebke Hüster genoss den Abend.
Wie eine Singstimme erklingt die Geige zu Beginn von Lou Harrisons Komposition Trio für Violine, Violoncello und Klavier. Und Choreograf Mark Morris lässt drei Männer dazu mit großen Sprüngen auf der leeren Bühne zusammenkommen. Ein Balanchinblau lässt die Rückwand monochrom leuchtend erstrahlen. Und die weit schwingenden, weißen, langen Männerröcke der Tänzer korrespondieren mit ihrem blauen, wie aufgemalten Bund mit diesem Farbton. Der Tanz ist erhaben, ernst und kraftvoll und ruft Erinnerungen an Martha Grahams mythologische Barfußtänze zu Beginn der amerikanischen Moderne wach. Später wechseln die Tänzerkonstellationen, aber immer spürt man förmlich, wie sich der unpathetische, aber bedeutungsvolle Tanz in einem Ballett und Moderne mischenden Stil in die Musik hineinschmiegen will und ihren Rhythmen gerecht werden möchte. »1995 hatte Mark Morris seine sonnige, anfechtungsfreie Choreografie Pacific mit dem San Francisco Ballet uraufgeführt. Auf Pacific folgt an diesem wunderbar komponierten Abend Locust Trio von Trisha Brown, die 2017 starb, Night Wandering von Merce Cunningham, der seit 2009 nicht mehr lebt, und die herrlich komischen Offenbach-Overtures von Paul Taylor, den die Tanzwelt 2018 erst verlor. Nichts davon wirkt gestrig, jeder Tanz ein Klassiker.
Tricia Browns Tänzertrio aus einem Mann und zwei Frauen zeigt, wie sich die Moderne die Stille eroberte und die Emanzipation des Tanzes von fremden Rhythmen feierte, nämlich lässig, entspannt, unideologisch und gekonnt. Die Musik von Bo Nilsson für Merce Cunninghams Duett Night Wandering ist streng und herausfordernd. Doch der majestätische Pas de Deux, den Cunningham selbst als Tänzer 1958 mit der legendären Carolyn Brown präsentierte, wirkt heute mächtiger und geheimnisvoller als die Musik. Pelzkleid und Pelzweste, die das Paar über den Tänzertrikots trägt, weisen sie als Jäger aus und geben dem Ganzen etwas Archaisches, Urzeitliches. Die beiden scheinen nicht über Asphalt zu wandern, sondern eher durch eine nächtliche wilde Landschaft, die sie gemeinsam erobern. Man möchte einer von ihnen sein oder wünscht sich, etwas so Besonderes auch zu erfahren, irgendwo draußen, aber nicht allein. Dem Abend mit dem vierten Stück einen geradezu übermütigst albernen Ausgang zu geben, ist freundlich für uns als Publikum und auch dramaturgisch eloquent. Denn wenn auch das wichtigste Anliegen von Choreografen wie Tricia Brown und Merce Cunningham war, vom Drama und vom subjektiven Künstler-Ich auf Distanz zu gehen, um den Tanz als zeitgenössische Formensprache zur Entfaltung kommen zu lassen, so bot sich manchen Choreografen der Blick zurück in die Tanzgeschichte als endlose Quelle der Erheiterung dar. Einen der besten Scherze über Liebe und Kampf im Ballett stellt Paul Taylors irrsinnig komisches Soldaten- und Mädchengerangel zu Ouvertüren Offenbachs dar. Ein Fest der Eitelkeiten, Ungeschicklichkeiten, Pannen und gebrochenen Nasen. Eine Parade unglaublicher gelungener Kunststücke wie x-facher Pirouetten, tollster Hebungen und dergleichen Virtuositäten. Man würde nicht so weit gehen zu sagen, der Tanz ist hier am besten, wenn er komisch ist, aber er ist schon sehr komisch.
Wiebke Hüster war das über ein Fest des Modern Dance in Düsseldorf. Und selbst wer noch nicht in Barcelona war, kennt wahrscheinlich die berühmte Kirche Sagrada Familia. Und da dürfte sich in den nächsten Jahren durchaus einiges tun, Anja Reinhardt, mit den Kulturmeldungen.
Ja, denn für die Basilika gibt es nun endlich eine Baugenehmigung, 137 Jahre nach Baubeginn. Bürgermeisterin Ada Colau hatte erst vor 4 Jahren herausgefunden, dass es gar keine offizielle Bauerlaubnis für eines der Wahrzeichen der Stadt gibt, entworfen von Barcelonas stilprägendem Architekten Antonio Gaudí. Aber jetzt darf nun ganz legal weitergemacht werden. Dafür muss die Baugesellschaft allerdings 4,6 Millionen Euro zahlen. 2026, 100 Jahre nach Gaudís Tod, soll die Sagrada Familia dann endlich fertig sein. Ihre Türme werden dann mit 172,5 Meter die höchsten der Welt sein. 144 Jahre wurde dann an der Basilika gebaut. Das ist gemessen an der Bauzeit des Kölner Doms, der nach 632 Jahren fertig wurde, geradezu rasant. Wir wollen in den Kulturmeldungen natürlich keine Märchen erzählen, aber es gab einmal eine Zeit, in der die Sozialdemokratie in Deutschland ein festes Band mit den Dichtern und Denkern verband. Willy Brandt, Günter Grass, Heinrich Böll. Heute gibt es das nicht mehr so offensichtlich, aber Schriftstellerinnen wie Eva Menasse oder Julie C. haben deutliche Sympathien der SPD gegenüber. Und auch ihr Kollege Ingo Schulze setzt sich für die sozialdemokratischen Ideen ein. Letztes Jahr engagierte er sich bei Sarah Wagenknechts Bewegung Aufstehen. Im Deutschlandfunk sagte er heute zur Krise der SPD, dass es im Grunde ganz einfach wäre, gute Politik zu machen.
Das, was wir tun müssen, liegt so auf der Hand, ob das jetzt die Umwelt ist, ob das der Frieden ist, ob das Nord-Süd-Konflikt ist. Also man muss sich um die jetzigen Konflikte kümmern, in dem Sinne, dass es allen besser geht. Also vor allen Dingen eben eine Politik für die Schwachen. Und wenn man das macht, muss man sich gar nicht so um rechts kümmern. Natürlich lässt sich nicht alles aus sozialen und ökonomischen Dingen erklären, aber das ist letztlich doch die Basis für ganz, ganz entscheidende Sachen.
Der Liedermacher und Journalist und Buchautor Wolfram Eicke ist tot. Laut Berichten ertrank der 63-Jährige am Mittwoch beim Baden an der Ostsee, wie heute bekannt wurde. Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehört das Musical Der kleine Tag. Außerdem schrieb er Bücher für Jugendliche, Kinderlieder und satirische Texte.
Kultur heute am Sonntag geht damit zu Ende. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Nach uns die Nachrichten ausführlich um 10 nach 6 wie gewohnt, dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die Proteste gegen das Auslieferungsgesetz in Hongkong, und beim Sport wird natürlich der Frauenfußball auch eine Rolle spielen. Ihnen ein schönes Wochenende wünscht noch einmal Michael Köhler.